Neuroradiologisch, der Podcast der jungen Neuroradiologie.
Herzlich willkommen zu Neuroradiologisch, dem Podcast der jungen Neuroradiologie. Wir dürfen euch heute zur Expertenfolge zum Thema Schlaganfall begrüßen und Katharina ist auch wieder dabei. Hallo Katharina.
Hi Roland.
Und Daniel Behme, der Chefarzt der Neuroradiologie der Uniklinik Magdeburg, ist heute auch wieder dabei. Hallo Daniel.
Ja, hello again Katharina und Roland.
Hi Daniel.
Freue mich auf die Fortsetzung unserer Schlaganfall-Podcast-Miniserie.
Miniserie, genau. Jetzt haben wir das letzte Mal ja ausführlich die Diagnostik und die Therapiemöglichkeiten besprochen, haben gesehen, dass das alles auch mit Studien weitestgehend gut unterlegt ist. Aber wir haben auch letztes Mal schon angesprochen, dass es Grenzfälle gibt, sei es von der Klinik her, wie das Infarktvolumen ausschaut oder ähnliches. Und da kam jetzt aktuell vor 2 Wochen auch wieder eine Arbeit raus im New England Journal of Medicine. Und zwar geht es da vor allen Dingen um die Größe des Infarktkerns. Oder Katharina, möchtest du uns ganz kurz mal die Studie darstellen, was da ging?
Ja, mache ich gerne. Also es ist eine japanische Studie, die heißt Rescue Japan Limit. Und das steht für Recovery by Endovascular Salvage for Cerebral Ultra-Acute Embolism, Japan, Large Ischemic Core Trial. Etwas sperrig, aber was haben die gemacht? Die haben sich Patientinnen und Patienten angeschaut, die einen Aspect Score zwischen 3 und 5 hatten. Also welche mit einem schon relativ großen Infarktareal. Das war eine randomisierte klinische Studie, an der 45 Kliniken in Japan teilgenommen haben und deren Ziel war es zu vergleichen, welchen Effekt eine Thrombektomie in Kombination mit Best Medical Care hat im Vergleich zu Best Medical Care allein in eben Patienten und Patientinnen mit akutem ischämischen Schlaganfall durch einen proximalen Gefäßverschluss und einem Aspect zwischen 3 und 5. Eingeschlossen werden durften die Patienten, wenn entweder der Verschluss in der Arteria carotis interna oder im M1-Segment war, wenn eben der Aspect 3 bis 5 war. Hier war nicht vorgeschrieben, mit welchem Verfahren ich das gewertet habe. Also es war sowohl im nativen CCT als auch mit der DBI in Ordnung. Die Patienten mussten mindestens 18 Jahre sein. Die mussten mindestens ein NIH-SS von 6 haben. Die durften vorher nicht schwer pflegebedürftig sein. Ein Prä-MRS-Score von 0 bis 1 war da vorgegeben und die mussten in der Klinik sein, entweder 6 Stunden nach Symptombeginn oder 6 bis 24 Stunden, wenn man ein MRT durchgeführt hat und in der Flair-Sequenz alles unauffällig war. Zusätzlich musste die Möglichkeit bestehen, dass der Patient auch innerhalb von 60 Minuten nach Studieneinschluss thrombektomiert werden konnte. Ausschlusskriterien waren eine signifikante raumfordernde Wirkung des Infarkts mit einer Mittellinienverlagerung oder natürlich eine akute Blutung. Dann wurden die Patienten eben elektronisch zentral zugeordnet in einen von diesen beiden Gruppen, also Thrombektomie oder Best Medical Care alleine. Und das wurde noch ein bisschen stratifiziert nach Patientenalter, nach Zeit von Symptombeginn bis zum Eintreffen in der Klinik, nach NIHSS-Score und danach, ob die Patienten für eine IV-Lyse in Frage kamen oder nicht, sodass in den beiden Gruppen ungefähr das gleiche Patientenkohorten eingeschlossen wurden. Primäres Outcome in der Studie war der MRS-Score 90 Tage nach Schlaganfall und Ziel war da MRS 90 Tage 0 bis 3. Dann hat man sich sekundär noch angeguckt, wie das denn nach 90 Tagen, wie viele Leute da MRS 0 bis 2 haben, 0 bis 1 oder wie viele Patienten es gibt, wo sich der MRS-Score zu einem besseren Wert verschoben hat. Dann ein weiteres sekundäres Outcome war noch die Verbesserung des NIHSS-Scores um mindestens 8 Punkte, 48 Stunden nach Studieneinschluss. Safety, also Sicherheitskriterien hat man sich auch noch angeguckt und da ging es vor allem um das Auftreten von intrakraniellen Blutungen, einmal welchen, die symptomatisch sind, einmal jedwede intrakranielle Blutung, 48 Stunden nach Studieneinschluss, Tod, erneuter Schlaganfall innerhalb von 90 Tagen oder die Bedürftigkeit der Hemikraniektomie von den Patienten. Die Studie begann im November 2018 und wurde im September 2021 abgeschlossen, ist also relativ schnell nach Studienende jetzt publiziert. Und was haben die Leute, was wurde da rausgefunden? Das gab einen ganz klaren Vorteil in der endovaskulär therapierten Gruppe. Und zwar haben 31% der Patienten einen MRS-Wert von 0 bis 3, 90 Tage nach Behandlung, wenn sie thrombektomiert wurden und Best Medical Care bekommen haben, im Vergleich zu 13% von Patienten, die nur Best Medical Care bekommen haben. Kann man vielleicht noch sagen, wie viele Patienten wurden da untersucht? Insgesamt 102. In der endovaskulärtherapierten Gruppe waren es 100. In der Best Medical Care Gruppe waren es 102. Und dieser Unterschied, 31% gutes Outcome mit endovaskulärer Therapie im Vergleich zu 13% ohne endovaskuläre Therapie, ist natürlich hochsignifikant und spricht dann erstmal dafür, dass man das dann wohl so machen sollte. Studie kurz zusammengefasst, wenn man das nochmal genau wissen will und welche Details dann ansonsten noch rausgekommen sind, dann kann man das gerne ja im New England Journal nachlesen.
Okay, vielen Dank, Katharina, erstmal für die schöne Zusammenfassung. Da drängen sich ja so ein paar Fragen erstmal auf zum Grundsätzlichen, wenn wir darüber sprechen, was wird denn überhaupt ausgehört? Wir haben ja schon gesagt, es wird entweder der DVI-Aspects genommen oder auch der CT-Aspects. Darüber haben wir ja in der letzten Folge ja dann doch tatsächlich schon ausführlich gesprochen. Da können wir schon fast drauf verweisen. Aber wollen wir es vielleicht nochmal ganz kurz zusammenfassen, was da der Unterschied ist und warum das eventuell ein Problem darstellen könnte?
Ja, kurz zusammengefasst, es zeigt einfach unterschiedliche Sachen. Also die DVI-Läsionen sehe ich sehr früh. Das sind potenziell reversible Veränderungen, zytotoxisches Ödem und vasogenes Ödem. In der CT, wenn das sehr hypodens ist, dann ist es schon eher irreversibel und nicht mehr zu retten. Das heißt, es zeigt einem nicht genau das Gleiche an. Wenn man sich das anguckt, in dieser japanischen Studie war das so, dass in beiden Gruppen fast 90% der Patienten mit dem MRT untersucht wurden und der DVI-Aspekt gebildet wurde und einmal 13% in der endovaskulären Gruppe und 15% in der Best Medical Care Gruppe dann mit dem CT untersucht wurden. Also hier ist die Studie ist schon ganz weit in Richtung MRT. Daniel, hast du da eine Meinung zu? Beeinflusste das eventuell schon die Studienergebnisse? Muss man das im Hinterkopf behalten, wenn man sich das anguckt?
Also ich glaube, ich muss erstmal mit so einem richtig akademischen Nerdfrage anfangen. Ich habe das in dem Paper, was ich tatsächlich gelesen habe, nicht unmittelbar gefunden. Mich wundert ja, die haben ja mit wenig Patienten eigentlich einen sehr hohen Unterschied zwischen diesen Gruppen gesehen. Ja, und auf Basis dessen, was so publiziert ist, kann das ja eigentlich gar nicht das erwartete Ergebnis gewesen sein. Das heißt, ich frage mich die ganze Zeit, ob die eigentlich nach einer Interimsanalyse abgebrochen haben oder ob die tatsächlich eine Case-Kalkulation hatten, die diesen Effekt hatte, oder aber ob man einfach nur Non-Inferiority zeigen wollte. Das habe ich leider aus deren Publikation nicht rauslesen können. Finde ich selber schon mal ein bisschen komisch, weil ich hätte jetzt immer gedacht, der Effekt ist eigentlich gar nicht so groß. So. Und warum sage ich das? Eigentlich genau aus dem Grund. Also genau das, was ihr gerade gesagt habt, Katharina. DVI-Aspekt, CT-Aspekt. Das ist ein ganz schwieriges Thema, das eins zu eins miteinander zu vergleichen. Das haben wir in der letzten Folge ja rauf und runter erörtert. DVI ist extrem sensitiv, ganz schnell positiv und zeigt sicherlich in diesen typischen Infarkten, gerade in denen, die jetzt da schon ein bisschen länger vorliegen, ja, muss ja sagen, die Patienten sind ja in der absoluten Regel jetzt nicht, haben ja nicht einen Aspekt von 3, 1 Stunde nach Symptombeginn, sondern haben das alles schon eine Weile, dann so eine Mischung aus vasogen, zytotoxischen Ödem, ist das in der Regel mit einem anderen Scoring versehen als ein CT. Das ist methodisch problematisch, wobei die natürlich jetzt in beiden Gruppen hauptsächlich MR-Patienten hatten. Das heißt, so ob der Effekt auf diese Studie jetzt so riesengroß ist, Aber es ist ein grundsätzliches Thema, muss man ganz klar sagen, weil das was damit zu tun haben kann, dass im Durchschnitt die Infarkte vielleicht doch gar nicht so groß waren. Ja? Und das wiederum, es gibt ja da auch eine Analyse der Infarktvolumina, ist, soweit ich das gesehen habe, das schon ein bisschen so. Also in der Konservativgruppe ist das fast 20 Milliliter mehr Infarktvolumen als in der behandelten Gruppe. Und das korreliert natürlich dann schon eher mit dem, was die auch an Ergebnissen gesehen haben. Kann man sich ein bisschen drüber streiten, wo das herkommt. Ich begrüße das ja. Also ich meine, ich bin jetzt nicht auf der Seite von, wir müssen diese Therapie möglichst einschränken, weil, und das hat die Studie auch gezeigt, es kommt zwar zu mehr symptomatischen Blutungen, aber nicht signifikant mehr. Und das kommt schon zu signifikant über alle betrachtet mehr Blutung, ja. Nur, das korreliert ja nicht mit der Klinik, eher invers. Und ich glaube, das ist für mich so aus Sicht eines interventionell tätigen Neuroradiologen ein ganz wichtiger Aspekt, weil das ist eigentlich das, was viele Studien so oder so ähnlich reproduziert haben. Thrombektomie ist was verhältnismäßig Sicheres. Und in den Fällen, wo wir jetzt da in späten Zeitfenstern oder mit IV-Lyse zusammen, das war in Swift Direct zum Beispiel auch so, mehr Blutung sehen, korrelieren die schlecht eigentlich mit Klinik oder manchmal sogar invers. Das heißt, auf Deutsch, wo bluten die Leute? In die Infarkte, da ist eh keine Funktion mehr und eher selten, verhältnismäßig selten, quasi so schwerwiegend, dass das dann die Klinik schlechter macht. Und das ist schon eher ein Grund zu sagen, okay, man kann großzügig sein mit der Thrombektomie, aber ob die Studie das jetzt abschließend beantwortet, da wäre ich eher zurückhaltend.
Jetzt gibt es noch einen Punkt, der die Therapie betrifft, und zwar liegt in beiden Gruppen ein relativ niedriger Anteil an Lysetherapien vor. Ist das eventuell irgendwie ein Nachteil für die Best Medical Care Gruppe oder ist das denn überhaupt relevant bei proximalen Gefäßverschlüssen?
Das wundert auch keinen, das hat was mit den Zeitfenstern zu tun, okay. Ja, weil natürlich Patienten mit großem Infarkt im Durchschnitt relativ lange Zeitfenster haben und dann im Durchschnitt aus IV-Lysekriterien rausfallen. Ob das per se ein Problem ist, ja, das ist schwer zu beantworten. Letztlich kann man ja in so einer Randomisierung immer nur sagen, sind diese Gruppen ganz gut gematcht, quasi über die Patienten, die ich drin habe, und es haben ähnliche Quoten. Und ich finde fast eher, wenn man sich anguckt, dass die ja ein 6 bis 24 Stunden Möglichkeit hatten, ist 30% Lysequote, was sie, glaube ich, ungefähr hatten, total gut. Also könnte man in Deutschland froh sein, wenn wir das hätten. Ne? Das, ob das das so beeinflusst, weiß ich nicht. Man sieht ja, dass letztlich das, was IV-Lyse anscheinend ja schon macht, zumindest so nach den Ergebnissen von Swift Direct, muss man sagen, es hilft, die ohnehin inzwischen sehr hohen Rekanalisationsraten nochmal einen Ticken zu erhöhen. Und das wiederum korreliert natürlich dann schon mit dem Outcome der Patienten. Außerdem, und das ist auch für diese Patienten da richtig, auch wenn man da nicht spezifisch nachgeguckt hat, gibt es ja eine Quote von Patienten, sagen wir Mediaverschluss, immerhin noch irgendwie 20%, würde ich sagen, vielleicht noch ein bisschen mehr, die ja auch durch IV-Lyse rekanalisiert werden. Es ist ja keine wirkungslose Therapie auf diese Verschlüsse, also ist wirkungsschwach, klar, aber nicht wirkungslos. Und von daher glaube ich, IV-Lyse hat das Ergebnis minimal nur beeinflusst. Ich glaube, das ist nicht der, nicht der relevante Punkt. Die interessante Frage an der Studie ist ja tatsächlich so ein bisschen so ähnlich wie in Dorn, ja. Also warum ist die Studie so wahnsinnig gut positiv im Shift? Und da lohnt sich, glaube ich, aus meiner Sicht der Blick wo ganz anders hin. Ja, und zwar tatsächlich mal in die Grafik, das ist jetzt super in dem Podcast zu sagen, wo findet der Shift statt? Ja, und der Shift dieser Patienten, also wo gewinne ich gesunde Patienten dazu durch Thrombektomie, der findet in dieser Studie maßgeblich statt auf dem Niveau der Patienten mit MRS 3 und 4. MRS 4 ist jetzt hier gar nicht definiert als gutes Outcome, aber vor allen Dingen MRS 3. Und das bedeutet, das, was ich schaffe durch die Thrombektomie, ist gar nicht so unendlich viel mehr Leute gesund zu machen. Im Sinne von, ist gar nicht behindert oder nur ganz leicht. Sondern ich schaffe es, deutlich mehr Patienten weniger behindert zu machen. Und das ist eigentlich was, was wir aus vielen, auch aus retrospektiven Arbeiten zu diesem Thema schon kennen. Man schiebt relativ auf diesen MRS-Skalen die Patienten in Richtung weniger Behinderung. Und das hört nicht auf bei MRS 2 oder in diesem Fall bei MRS 3, sondern das gilt auch für die Vierergruppe von 5. Und da ist es tatsächlich interessant zu sagen, was ist eigentlich der Studienendpunkt? Und die haben halt hier den Studienendpunkt bis auf MRS 3 gewählt. Und der führt auch zu diesem Ergebnis. Ja, es gibt jetzt hier, glaube ich, keine saubere Aufschlüsselung, wie das ist für die Subgruppen da, MRS bis 2, oder gibt es die? Da ist das, glaube ich, nicht mehr ganz so eindeutig.
Ja, also die haben das zwar angeguckt, aber dafür war die Studie nicht gepowert. Und zu deiner Nerdfrage am Anfang zurückzukommen, ja, die haben tatsächlich eine Power-Analyse gemacht, die basierte auf einer vorangegangenen Registerstudie. Und da wurde dann eben ausgerechnet, dass man diese Anzahl von Patienten braucht. Das wurde nicht vorzeitig gestoppt durch eine Interimsanalyse, sondern das basierte auf vorhergegangenen Daten und einer statistischen Abschätzung, wie viele Patienten man braucht, um einen Effekt zeigen zu können. Aber wie gesagt, diese Berechnung war eben nicht gut genug, um diese Subgruppenanalysen, wie das ist, wenn der MRS 0 bis 1 als Zielpunkt genommen wird, klar statistisch auswerten zu können.
Ja, also mich wundert das deswegen, weil wenn man zum Beispiel mal die Tension-Studie nimmt, die ja aus Heidelberg und Hamburg quasi betrieben wird, multizentrisch, an der ich auch teilnehme, da wird ja eine wesentlich höhere Fallzahl avisiert. Ja, und da ist die Fallzahlschätzung anders, obwohl vom Konzept auch Aspex 3 bis 5 angeguckt wird. Etwas anderes Zeitfenster und so, und da gibt es natürlich moderate Unterschiede, aber die Sample-Size-Berechnung ist offensichtlich sehr unterschiedlich. Ja, und das ist ja das Schöne, muss man sagen, in der Medizin, das ist auch das Schöne an der Wissenschaft, wir verlassen uns ja in all diesen Sachen nicht auf eine einzige Studie. Ja, auch die primär positiven Studien zur mechanischen Thrombektomie, das ist ja nicht nur Mr. Clean. Und ich denke, so wird es auch in diesem Fall sein. Es gibt ja noch diese In-Extremis-Studien andere, die sich auch Aspekt 0 bis 5 sogar angucken. Ja. Und dann wird es ein Mischergebnis geben. Und dann gibt es entweder ein relativ klares Ergebnis, so dass man sagen kann, man kann das in die Leitlinie aufnehmen, zu sagen, Patienten profitieren wirklich klinisch. Und dann gibt es aus meiner Sicht noch einen anderen Aspekt, und das ist der, man muss sich sehr gut Gedanken über die Zielsetzung machen. Ist zum Beispiel einer der Zielendpunkte, reduziere ich die Anzahl von Patienten, die eine Hemikranektomie brauchen? Also geht's wirklich jetzt bei jedem, auch bei einem Aspekt 0 und 1, geht's da jetzt ernsthaft um die Frage, wird da jemand klinisch richtig gesund von? Das ist ja extrem unwahrscheinlich. Aber kann ich dem vielleicht auf einem anderen Niveau helfen? Und ich denke, dass diese ganzen aktuell laufenden Studien diese Fragen schon suffizient beantworten werden in den folgenden wahrscheinlich 1-2 Jahren. Lange wird das ja gar nicht mehr brauchen und wir im Grunde dieses Last Resort, wo es keine vernünftige Evidenz gibt in der Thrombektomie oder in der akuten Schlaganfallbehandlung, für uns noch beheben werden.
Mhm. Ja, genau. Also es muss man die Ergebnisse von den anderen Studien sicher abwarten, gucken, was da rauskommt. Ich fand es jetzt diese Studie schön zu sehen, dass es wirklich noch einen guten Effekt haben kann, wenn man Patienten nicht die Behandlung vorenthält. Das ist ja, wenn man jetzt sagen würde, unter Aspekt 5 behandle ich gar keinen, dann schließe ich Leute aus, die vielleicht doch positive Effekte davon haben können.
Ja, ich denke, dass ähnlich wie es auch mit dem Patientenalter ist, ne, das hatten wir auch in der letzten Folge ja kurz angesprochen, macht es wirklich Sinn, nur allein vom Patientenalter auszugehen und zu sagen, wenn einer über 80 oder 90 von mir aus auch ist, macht das keinen Sinn, dem die Therapie zukommen zu lassen, oder macht man es wirklich von der Klinik abhängig? Zum einen, wie ist er betroffen und wie kann man ihm helfen? Ne? Daniel hat das ja schon schön gesagt, es geht ja wirklich nicht darum, dass man ernsthaft darum denkt, die wieder komplett gesund zu machen, sondern nur, dass man sie gesünder macht, als sie eventuell dann sind, wenn man gar nichts tut. Ja.
Mhm.
Ja, und gleichzeitig, ich glaube, ich persönlich habe das mal in meinem Leben tatsächlich, glaube ich, vom Tommy Andersen mal gelernt. Ja, schon noch vor Mr. Clean irgendeinen Vortrag, wo er gesagt hat, okay, man kann alles machen und das hilft auch, aber be human, ja, denkt immer mal daran, was ist das spezifisch für einen Patient, was kann ich für den spezifisch wirklich erreichen und in was für einer Konstellation bewege ich mich da und ist da ein 40- oder 50-Jähriger mit Aspekt 3 gleich zu behandeln wie ein 90-Jähriger, der vielleicht vorher eh schon dement im Heim war. Und diese Aspekte, das ist ja auch das, was wir in der vorherigen Folge besprochen haben, interdisziplinäre Arbeit und das Gesamtbild und das Individuum zu sehen, das ist sicherlich unsere Aufgabe. Insbesondere bleibt das ganz klar mal die Aufgabe, solange es ganz schwache Evidenz nur gibt. Ja, im Moment bleibt uns ja gar nichts anderes und da zählt wirklich jeder einzelne Patient für sich und da die bestmögliche individuelle Entscheidung zu treffen. Und die ist multiparametrisch und nicht nur auf Aspekts 3 bis 5 und oder Zeitfenster limitiert.
Um jetzt hier mal so eine Floskel in den Raum zu werfen, wir behandeln ja Patientinnen und Patienten und keine Bilder. Und das muss man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen.
Genau. Ja, absolut. Also das ist die eine Sache und die andere ist, man braucht auf der anderen Seite auch nicht zu zögerlich sein. Ich glaube, was diese Studien schon auch, das habe ich eben schon mal gesagt und das wiederhole ich auch gerne noch 10-mal, immer wieder zeigen und das ist auch, sagen wir mal, was ich persönlich in all der Zeit, die ich das mache, immer wieder auch mit den neurologischen Kollegen so rückkopple. Die Thrombektomie ist ein extrem sicheres Verfahren. Ja, in diesen erweiterten Zeitfenstern jetzt in einigen Studien sieht man vielleicht tendenziell ein paar mehr Blutungen, die relevant sind. Das hat man ja in all den Studien innerhalb von 6 Stunden Zeitfenstern gar nicht gesehen. Das bedeutet, das Added Risk für symptomatische Blutungen bei den allermeisten Patienten ist verschwindend gering. Und das ist mir so, sagen wir, in der Vertretung des Fachs oder dessen, was wir tun, einfach ein wichtiges Anliegen. Wenn man das technisch anständig macht, ist das nicht sonderlich gefährlich. Und wenn eine Behandlung nicht sonderlich gefährlich ist, gibt es nicht so viel guten Grund, die Patienten proaktiv vorzuenthalten, zumal sie ja auch gar nicht so wahnsinnig zeitaufwendig ist. Natürlich ist sie insgesamt ressourcenaufwendig und ich sage auch nicht, man muss jeden unbedingt immer behandeln, aber das ist eben eine Abwägungsfrage und ich glaube, und zumindest wenn man mal so die Historie der mechanischen Thrombektomie anguckt, wir tun auch nicht gut daran, zu konservativ zu sein. Ja, also zu viele Patienten auszuschließen, hält auch Leute quasi aus der Therapie, die von der Therapie deutlich profitieren können. Und dafür ist sowas wie die Limit-Studie jetzt aus Japan ein ganz guter Surrogat und eine gute Unterstützung zu sagen, auch diese Argumentation ist durchaus richtig.
Ja, dann haben wir das jetzt schon gut zusammengefasst. Und Daniel, du darfst jetzt bei uns einen Blick in die Glaskugel werfen. Was denkst du denn, was die nächste größte Neuerung bei der Thrombektomie ist? Was würdest du dir wünschen? Was denkst du, was kommt? Darf auch unrealistisch sein.
Ja, AI-gestützte Roboterintervention ist aus meiner Sicht ganz klar zu bevorzugen. Dann kann ich im Dienst endlich in Ruhe zu Hause Fernsehen gucken und brauche mich um die Klinik nicht mehr kümmern. Scherz beiseite. Ich denke, wo wir ja das größte Defizit haben, wenn man mal ganz ehrlich ist, ist, wir kriegen immer noch zu wenig Patienten in einem adäquaten Zeitfenster in die Klinik. Und anders, glaube ich, als die Kardiologen haben wir immer noch Arbeit vor uns, zusammen mit den Neurologen in Bereichen Aufklärung, Öffentlichkeitsarbeit, in der Frage, wie ist der Rettungsdienst organisiert, wie werden die Patienten eigentlich zugewiesen, wie schnell sind wir dann auch in den Kliniken. Da haben wir erstmal noch genug Hausaufgaben, die jetzt ohne fancy Roboter und AI auskommen. Das geht so mit ganz konventioneller Intelligenz noch relativ weit zu optimieren. Und ja, technisch ist eine interessante Frage. Da gibt es ja verschiedene Bewegungen im Moment. So auf der einen Seite immer größer werdende Aspirationskatheter, auf der anderen Seite immer kleiner werdende Systeme für distale Verschlüsse. Was mich persönlich total interessiert, sind technische Neuerungen, die distale Embolien reduzieren. Weil das ist aus meiner Sicht ein unmet need. Also selbst mit den besten Techniken kriegt man so einen Verschluss zu 60%, 50%, 60% vollständig im First Pass auf und das hätte ich gern bei 90%. Und man muss sich ja fragen, warum ist das eigentlich nicht so? Und einer der Gründe ist, dass wir diese Thromben mit dem, was wir machen, immer noch fragmentieren. Klar, nicht mehr so wie vor 10 Jahren, aber immer noch in einem Anteil, der irgendwie eine Rolle spielt. Und ich glaube, das sind so die unmittelbaren Schritte, die wir sehen werden, dass die Device-Entwicklung das Thema der distalen Embolien angeht und dass es dafür technische Lösungsansätze gibt. Mal gucken, wie gut das funktioniert. Darauf freue ich mich auf jeden Fall. Und wie gesagt, danach wird es dann aber dringend Zeit für die Roboter und die vollautomatisierte Thrombektomie durch Maschinen und ohne mich.
Gucken wir mal, wann das kommt.
Wie siehst du es in der Zukunft? Wird es mehr Zentrenbildung für die Thrombektomie geben? Das heißt also, werden die Thrombektomien vor allen Dingen in großen Zentren durchgeführt und Patienten dorthin verlegt? Oder geht die Thrombektomie dann doch eher in die Peripherie raus und kleinere Radiologien bzw. Neuroradiologien leisten dann auch den Service der Thrombektomie? Da gibt es ja unterschiedliche Meinungen dazu. Was meinst du?
Ja, da habe ich ja auch ganz klare Meinung zu. Ich weiß aber nicht, wie öffentlichkeitstauglich die sind. Also ja, ich glaube, das ist ja in Deutschland ein ganz schwieriges Thema. Letztlich ist es so, wie wir alle wissen, und das ist überhaupt kein Geheimnis, da kann, glaube ich, auch jeder drüber reden oder da gibt es auch wenig Dissens. Die Qualität der Versorgung spielt eine große Rolle. Qualität steigt in der absoluten Regel mit der Menge an Eingriffen. Und das ist ein ganz klares Argument für Zentralisierung. Da kommt noch ein anderer Aspekt dazu. Und das ist aus meiner Sicht auch der, der uns selber betrifft. Ich habe das ja eben mit dem Roboter natürlich scherzhaft gesagt, aber Arbeitsbelastung ist ja auch ein zentraler Aspekt. Und viele kleinere Zentren, Kliniken arbeiten mit sehr wenig Personal, was dann eine 24-7-Versorgung aber trotzdem irgendwie bewerkstelligen soll, was dann mit einer extrem hohen Dienstbelastung einhergeht. Und das ist aus meiner Sicht ein Konzept, was eigentlich in die graue Vergangenheit der Medizin gehört. Und so möchte von uns keiner mehr leben und das sollte auch keiner tun. Und das zusammen mit der höheren Qualität, mit höheren Behandlungszahlen spricht für mich, mal abgesehen von allen anderen Kriterien, absolut für Zentralisierung dieser Versorgungsstrukturen. Natürlich, das ist eine politische Aufgabe und das ist in Deutschland nicht nur in der Neuroradiologie oder nicht nur in diesem Geschäft der Thrombektomie ein, sagen wir mal, leicht fürchterlich vernachlässigter Punkt, weil wir keine vernünftige Bindung oder Korrelation zwischen Behandlungsbezahlung durch Krankenkassen und Behandlungsqualität haben. Aber das würde ich mir nicht nur für mein eigenes Geschäft, sondern für uns alle und die Gesamtmedizin wünschen, dass wir ganz hart und auch mit finanziellen Konsequenzen qualitätsorientiert arbeiten.
Ja, auch das ist ein Punkt, den wir weiter beobachten müssen in der Zukunft und uns vielleicht im Rahmen unserer eigenen Möglichkeiten dafür einsetzen, dass dafür ein Bewusstsein und die Grundlagen geschaffen werden, dass es so kommt.
Vielen Dank, Daniel, für deine ausführliche Antwort auf die doch etwas provokantere Frage. Und ich denke, wir haben das Paper jetzt auch ganz gut besprochen und wir haben gesehen, dass letztendlich unterm Strich doch noch nicht alles klar ist, dass man auch ein bisschen mehr an der Oberfläche kratzen muss, um Informationen zu extrahieren, die so auf dem ersten Blick nicht ersichtlich sind.
Ja, vielen Dank, Roland. Vielleicht noch eine letzte Sache dazu. Ich finde das ja auch selber, ich meine, ich bin ja auch nicht nur irgendwie Chefarzt hier, sondern auch Wissenschaftler. Und ich finde das ja auch mal ganz beruhigend, dass nicht alles so klar und final beantwortet ist. Ja, ich meine, das lässt uns alle auch an den Unikliniken an diesen Sachen weitermachen. Und das ist auch einfach ein spannender Teil dieser Aufgabe. Und Neuroradiologie ist ein ganz junges Fach, wo es noch ganz, ganz viel zu erforschen und zu machen gibt. Und was total motivierend ist für jeden, der danach kommt, zu sagen, ich mache da mit und entwickle ein Fach, was es nicht schon seit ein paar hundert Jahren gibt und wo ganz viele Sachen total etabliert sind, sondern wo wir eigentlich aus meiner persönlichen Wahrnehmung zumindest immer noch am Anfang bei ganz vielen Fragen stehen und wo man noch wirklich richtig, richtig was erreichen kann.
Und wenn ihr wissen wollt, was es noch alles für offene Fragen gibt, hört einfach weiter unseren Podcast. Wir kommen da schon noch hin.
Genau. Dann erstmal vielen, vielen Dank, Daniel, für die Zeit, die du das letzte Mal und auch dieses Mal wieder genommen hast, für deine super Antworten.
Ja, bitte, bitte. Ob die Antworten alle super sind, weiß ich zwar nicht, aber ich danke euch trotzdem ganz herzlich für die Einladung. Mir hat es riesen Spaß gemacht und ich wünsche euch weiter so viel Enthusiasmus und Erfolg mit eurem Podcast, wie zumindest euer Arbeitseinsatz euch das auch verdient machen würde, ja?
Vielen Dank, Daniel. War nett mit dir. Fragen, Dank. Wünsche, Anregungen, Kritik gerne wieder an unsere E-Mail-Adresse junge-neuroradiologie@dgnr.org. Wenn es spezifische Fragen an Daniel gibt, können wir die vielleicht auch weiterleiten. Ja, meldet euch einfach.
Man darf mir auch direkt persönlich gleich eine E-Mail schreiben. Das muss nicht über diesen Umweg gehen.
Oder so.
Und hatten wir in den letzten Folgen jetzt auch so, vielleicht ja dann bis in 5 Jahre, das war jetzt unser Zeitraum, den wir wiedersehen hier im Podcast uns angepeilt haben, und dann mal zu schauen, was sich so alles geändert hat in der Zwischenzeit. Ja? Also, vielen Dank, Daniel.
Wenn es dann noch Podcasts gibt.
Ja, sicher.
Ich danke euch.
Gerne. Bis dann.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.